Vielen Dank mal euch, dass ihr uns mitgenommen habt ins Gotteslob, den Blick geweitet habt, was wir heute Morgen schon erlebt haben. Die Schweizer Fahrer, die, wenn es 80 Obergrenze ist, nur 75 fahren. Und wir Deutsche normalerweise, wenn 100 ist, 120 fahren. Das sind alles Demutsübungen und dann ist es gut, wenn man den Blick wieder mal auf Gott weitet. Liebe Moni, verehrte, wie sagt man da, Festgäste, Gottesdienstbesucher, wie auch immer. Ich beginne mit einer ganz kleinen Anekdote aus dem Schwabenland. Die Moni kommt ja aus dem Schwabenland, ist eine Schwäbin. Und ich habe übrigens das Thema Weisheit gewählt, weil man sagt, die Schwaben werden ab 40 weise. Und die Moni ist ja jetzt so knapp über 40, hat sie kurz vor ein paar Jahren die 40er-Grenze übersprungen. Also, die Geschichte spielt auf dem Stuttgarter Hauptbahnhof, Gleis 4. Der Zug nach Karlsruhe ist kurz vor der Abfahrt und ein herzhafter Schaffner steht noch an der Tür des Zuges. Und des Waggons, und dann kommen drei Männer auf dem Bahnhof gerannt, rennen Richtung Zug. Der Bahnbeamte packt die Koffer, wirft sie in den Gang des Zuges und dann packt er den einen, wirft ihn hinterher, den nächsten hinterher und dann geht die Türe zu. Und der dritte steht da, der Zug fährt ab und dann schaut er ihn so an und sagt, es tut mir leid, dass es für Sie nicht mehr gereicht hat. Und dann sagt der eine Mann, wissen Sie, eigentlich hätte ich mit dem Zug wegfahren sollen. Die anderen haben mich nur begleitet. Kann es geben, zeugt nicht von allzu großer Weisheit. Es ist ja so, die Moni beginnt eine neue Arbeitsstelle, eine spannende Arbeitsstelle, hat mit Menschen zu tun, mit mir, die schon im fortgeschrittenen Alter sind, wird sie begleiten und betreuen. Und ich kann mir vorstellen, dass viele Menschen sagen, Moni, wenn sie sich heute verabschieden oder wann auch immer, ich wünsche dir viel Weisheit, Gott gebe dir Weisheit, Gott gebe dir Weisheit. Und ich sage es auch diese Gemeinde braucht Weisheit, denn wenn jemand, der so viele Jahre hier war und mitgewirkt hat und mitgeprägt hat, geht, dann kommt ein System durcheinander. Das ist einfach so. Und dann kommen allerlei Kräfte zum Vorschein und da braucht es viel Weisheit, um dieses Schiff Gemeinde auch, dieses System, es hat Vor- und Nachteile, auf guten Kurs zu halten oder da und dort Kurskorrekturen vornehmen. Und du wirst an deiner neuen Arbeitsstelle viel Weisheit brauchen. Und wir haben in den letzten Jahren, wenn ich zurückdenke, die Corona-Zeit, sehr viel Weisheit gebraucht. Und wahrscheinlich auch in dieser Gemeinde hat man immer wieder gebetet in der Leitung, Herr, schenk uns Weisheit. Denn so fordert uns Jakobus auf und Jakobus sagt in seinem Brief, wem Weisheit mangelt, der bitte Gott darum und Gott gibt gern. Kann ich die erste Folie sehen, Simon? Gott gibt allen gern und macht niemand Vorhaltungen. Er sagt nicht, ihr Menschenskinder, das solltet ihr doch langsam checken, wieso betet ihr jetzt um Weisheit? Was ist denn da los? Sondern er gibt gern. Er gibt gern Weisheit. Wenn die Moni ihre neue Stelle antritt, gibt er dir gern Weisheit. Wenn die Gemeinde hier oder die Leitung um Weisheit bittet, dann gibt er gern. Gott ist großzügig und er will Weisheit geben. Die Frage stellt sich natürlich hier, was wünschen wir denn der Moni, wenn wir ihr Weisheit wünschen? Oder um was bitten wir überhaupt, wenn wir um Weisheit bitten und Gott sagen, schenk uns Weisheit, Gott. Was sind die Dinge, die er uns schenkt? Es könnte ja sein, wir bekommen Dinge, mit denen wir gar nicht gerechnet haben und verpennen es, die wahrzunehmen, weil wir unter Weisheit etwas ganz anderes verstehen. Das Erste ist, was Jakobus hier sagt, wer Mangel hat. Also das Erste wäre die Einsicht, dass wir sagen, wir brauchen Weisheit. Das wäre das Erste. Wenn wir sagen, wir brauchen keine Weisheit, wir sind ja eh die Checker und wir wissen alles, dann brauchen wir auch keine Weisheit. Um was bitten wir eigentlich? Bitten wir so um geniale Einfälle, hier so eine Einstein-Formel oder irgend sowas, wo einer hinkritzelt und am Ende was Geniales herauskommt, die Relativitätstheorie oder was auch immer. Bitten wir um geistreiche Argumentationen oder um eine Art Bauernschleue, dass wir die Leute so einfangen, das Lasso schwingen, dann das Lasso auswerfen und sie hier herziehen, weil unsere Argumente sind super erschlagende, sogar Totschlagargumente. Manche Menschen schlagen wir tot mit unseren Argumenten. Oder sind es tiefsinnige Analysen? Interpretationen der Analysen während der Corona-Zeit, Spitzfindigkeiten, die wir herausfinden, oder Verhandlungsgeschick oder Kenntnis von Fakten. Und das ging mir manchmal so in der Corona-Zeit, wenn ich darum gebetet habe, sodass ich den vollen Checker bekomme und dass die Leute sagen werden, der Thomas, der hat den Checker, der blickt durch. Aber um was bitten wir, wenn wir um Weisheit bitten? Jakobus fasst es dann ganz einfach zusammen und er sagt, hält sich jemand von euch klug, für klug und weise? Hält sich jemand von euch für klug und weise? Dann soll das an seinem ganzen Leben abzulesen sein, nämlich an seiner Freundlichkeit und Güte. Sie sind Kennzeichen der wahren Weisheit. Hätte das jemand von euch gesagt, ich bitte um Weisheit und wenn ich um Weisheit bitte, bitte ich um Freundlichkeit und Güte. So eine Zusammenfassung der Weisheit. Kennzeichen der Weisheit, ja, sagt Jakobus, sind Freundlichkeit. Freundlichkeit und Güte. Das sind die wahren Kennzeichen der Weisheit. Ich finde das, als ich mich intensiv damit beschäftigt habe die letzten Jahre, war ich überrascht von dem. Ein freundlicher Mensch ist ein weiser Mensch, ist ein Kennzeichen. Ein gütiger Mensch, da steckt auch das Wort gut drin, der sich für gute Dinge einsetzt, aber auch Barmherzigkeit übt, das ist ein weiser Mensch. Und dann zählt Jakobus, dann kommt ein Abschnitt, wo er beschreibt, wie es in der Welt zugeht und auch in den Gemeinden, wo es darum geht, dass man Recht haben will, Rechthaberei, sinnlose Diskussionen über die Schöpfung und all dieses Zeug, das wir kennen. Und er sagt, das ist irdische, ja, teuflische Weisheit. Die taugt gar nichts. Die kennen wir. Und dann geht er weiter und er sagt, die Weisheit aber, die von Gott kommt, zeigt sich einmal an der Lebensführung und nicht an der Schleue, sondern an der Lebensführung. Und dann sagt er, die Weisheit aber, die von Gott kommt, ist vor allen Dingen aufrichtig. Sie ist aufrichtig und man könnte sagen rein und edel. Ich sage nachher noch ein paar Dinge zu den einzelnen Begriffen. Außerdem sucht sie Frieden. Die Weisheit von oben ist friedfertig. Sie ist freundlich und milde. Sie ist bereit nachzugeben, lässt sich etwas sagen. Sie ist barmherzig, das heißt, sie kann mitleiden und bewirkt Gutes. Sie ist unparteiisch, ohne Vorurteile und ohne Heuchelei. Also wenn wir um Weisheit bitten von oben und wenn wir der Moni sagen, ich wünsche dir viel Weisheit, das wünsche ich dir wirklich, Moni, dann sind das Eigenschaften in diesem Sinne. Und ihr merkt, in der Weisheit, in der biblischen Weisheit, geht es nicht um Rechthabereien und nicht primär um Inhalte, sondern um Beziehungen. Wie können wir miteinander gut klarkommen? Eben bei unterschiedlichen Sichtweisen, bei unterschiedlichen Interpretationen, bei Impfgegnern und Impfbefürwortern. Wie können die miteinander klarkommen? Nicht wer hat Recht. Und in unseren Kirchen streiten wir oft über Inhalte, wer Recht hat. Aber entscheidender wäre der Weg, den wir beschreiten, um über diese Inhalte zu reden. Das Erste, was Jakobus hier sagt, ist, die Weisheit von oben ist lauter, rein, edel, hagnos. Sie ist aufrichtig, könnte man auch sagen. Man könnte auch sagen, sie hat so etwas ganz Unschuldiges, so etwas Jungfräuliches, so etwas Zartes, so etwas Verletzbares, so etwas ganz, ganz Besonderes. Ein einfältiges, ein reines Herz. Wir hatten vor einiger Zeit eine Gebetsgemeinschaft, weiß nicht, so 20 Leute oder so im Kreis gesessen, und irgendwann sitzt noch eine Person mir gegenüber hin. Und wir beten, und ich mache irgendwann während dem Gebet die Augen auf, und da sitzt mir gegenüber eine junge, 17-jähriges Mädchen, und die hat so ein ganz feines, edles, reines, jungfräuliches Gesicht. Ganz fein, ganz schön. Und als ich das Gesicht gesehen habe, musste ich an die Weisheit denken, an die erste Eigenschaft der Weisheit, diese Aufrichtigkeit, diese Reinheit, dieses, man getraut sich fast nicht, so jemandem was zu sagen, weil es einfach so ist. Das ist was ganz Schönes. Man hat eine gewisse heilige Scheu davor. Das ist das Erste. Das Zweite, die Weisheit, sagt Jakobus, ist friedfertig oder friedsam. Sie sucht den Frieden. Die Weisheit sucht den Frieden. Sie will Menschen im Zwischenmenschlichen ins richtige Verhältnis bringen. Und sie will Menschen im Verhältnis zu Gott ins richtige Verhältnis bringen, nämlich dass Friede und Versöhnung herrscht. Das ist das Ziel der Weisheit. Und ich sage es immer wieder, das ist ganz weit weg von dem, Recht haben zu wollen. Sondern, was dient einem guten Miteinander? Diese Frage stellt sich die Weisheit. Und wenn die Moni anfängt und mit Senioren zu tun hat, die manchmal vielleicht ein bisschen sonderbar sind, das soll es geben, dann sagt die Weisheit, Moni, setz vor allen Dingen darauf, nicht, dass du recht hast, sondern dass ihr einen Weg des Friedens miteinander geht. Die anmaßende Klugheit dieser Welt, sagt Jakobus, die bringt Spaltungen und Streitereien hervor. Das sind Merkmale der anmaßenden Weisheit dieser Weltzeit. Und der Sprücheschreiber, er sagt ja, die Worte mancher Menschen sind wie Messerstiche. Ihr kennt das, Sticheleien. Sticheleien sind manchmal witzig, bis zu einem gewissen Grad. So bis das Messer so mehr als ein Zentimeter drin ist, dann tun die Sticheleien irgendwann weh. Und dann sagt er, die Worte mancher Menschen sind wie Messerstiche. Die Worte weiser Menschen bringen Heilung. Die verbinden, die suchen gemeinsame Wege. Das, sagt Jakobus, kennzeichnet die Weisheit. Wahre Weisheit, könnte man sagen, von dieser Begrifflichkeit her, bringt die Menschen einander und Gott immer näher. Das ist ein anderes Ziel. Dritte ist Milde. Ein ganz, ganz toller Begriff, Milde. Man könnte auch sagen, eine höhere Gerechtigkeit. Die Weisheit von oben, die ist milde und kennt eine höhere Gerechtigkeit. Das heißt, dort, wo die Weisheit merkt, Gesetze verhindern das Leben, zerstören Beziehungen, da wird die Weisheit auf eine höhere Gerechtigkeitsebene gehen und sagen, deshalb sind wir ungehorsam. Weil da geschieht Unrecht, Menschen wird Unrecht getan, Beziehungen gehen kaputt. Das war in der Corona-Zeit eine große Herausforderung, zumindest bei uns in Deutschland, dass man sich nicht mehr treffen durfte. Menschen vereinsamten. Und manchmal haben wir gesagt, da leisten wir zivilen Ungehorsam, um des Lebens willen. Und wir gehen zu diesen Menschen und besuchen sie, wenn sie es wollen. Wir scheuen uns nicht. Und wir werden zu Menschen, die vielleicht eine höhere Gerechtigkeit willen, um des Lebens Willens praktizieren. Eine höhere Gerechtigkeit, wenn das Gesetz ungerecht wird. Viele von euch kennen Martin Luther King, kennen Rosa Parks, die zivilen Ungehorsam geleistet hat und in ein Abteil, in einen Bus sich hineingesetzt hat, das leer war, das für Weiße reserviert ist. Und dann kam ein Weißer und dann musste sie raus als Schwarze und sie blieb einfach sitzen. Sie war einfach müde nach einem 10- oder 12-Stunden-Tag. Sie hat hart gearbeitet und sie blieb einfach sitzen. Ende. Der Sitzstreik. Und dann ging ja das ganze Umdenken los und der Prozess ging ja fast ein Jahr lang oder über ein Jahr lang, dass die schwarzen Brüder und Schwestern stundenlang zu ihrer Arbeit gelaufen sind, nicht mehr mit den Bussen gefahren sind, sich verweigert haben, schöpferischer, kreativer Widerstand geleistet haben. Das meint auch eine höhere Gerechtigkeit. Eine höhere Gerechtigkeit meint auch, dass ich vielleicht in die Bresche springe für jemand, der schuldig geworden ist und vielleicht den Preis zahle für jemand. Ein Richter hat mir gesagt, das geht in Deutschland nicht, wenn jemand verurteilt wird, für eine Gefängnisstrafe verurteilt wird, kann kein anderer für ihn ins Gefängnis gehen. Das geht nicht. Er muss selber ins Gefängnis. Und die höhere Gerechtigkeit würde sagen, doch, es geht. Und wir wissen das, Jesus hat es getan. Er hat diese höhere Gerechtigkeit geübt. Statt meiner ging er ans Kreuz. Es ist höhere Gerechtigkeit, Stellvertretung könnte man sagen, wie auch immer. Vierter Begriff ist die Weisheit von oben und man höre und staune, die Weisheit von oben, die lässt sich sagen. Man könnte auch sagen, die Weisheit von oben hört zu. Hör nicht auf andere, sagt der Sprücheschreiber. Lass dich nicht korrigieren und du wirst immer der Dumme bleiben. Ein offenes Ohr haben für andere Ansichten, bereit sein, sich sagen zu lassen, sind Kennzeichen der Weisheit. Spitz die Ohren, Moni, wenn du dort anfängst. Hör auf andere, nimm auf, was sie sagen. Das sind Kennzeichen der wahren Weisheit. Weisheit ist nicht stur. Sie hört zu. Sie ist zugänglich für allerlei Argumente. Sie ist zugänglich für die skurrilsten Argumente, die man kennt. Denn vielleicht 2% dieser skurrilen Argumente beinhalten noch eine erweiterte Sichtweise, eine Wahrheit. Als die Corona-Zeit war, war es so, wie wenn Gott mir aufs Herz legt, mich auf eine Person einzulassen, die unsere Gemeinde besucht hat, die nicht zur Gemeinde gehört, die zu den Verschwörungstheoretikern gehört, die Corona geleugnet hat, die eine radikale Impfgegnerin war. Und es war wie wenn Gott sagt, Thomas, lass dich auf diese Person ein und hör ihr mal zu. Einfach zuhören. Auch wenn es dir die Nackenhaare stellt, auch wenn du jetzt am liebsten schreiend rausgehen würdest, hör einfach mal zu. Und es war ein unglaublich anstrengender und zunehmend schöner Weg. Denn sie hat begonnen, mich dann auch ab und zu fragen, wie ich denn darüber denke. Und dann letztes Jahr oder vorletztes Jahr kam ja der Gedanke auf, dass 80% der Geimpften sterben werden. Und ich war geimpft. Und dann hat sie gesagt, Thomas, im Herbst dieses Jahres, vor 2 Jahren, glaube ich, wirst du sterben. Du bist geimpft, 80% sterben. Und dann haben wir diese geniale Idee gehabt, wir machen eine Wette. Ich wette, dass ich nicht sterben werde. Das Geschenk waren 6 Flaschen Barolo, guter Wein. Und dann sagt sie zu mir, aber was machen wir, wenn du stirbst, was bekomme ich dann? Sag ich, hast du Pech gehabt. Und wir konnten in diesem ganzen Bitteren und Diskussionen mal herzhaft lachen. Und dann sagt sie zu mir, weißt du, ganz ehrlich, hoffe ich wirklich, dass du nicht stirbst. Auf der anderen Seite schon ein bisschen, damit ich Recht hätte. Aber mir wäre es lieber, ich hätte Unrecht. Und ich habe den Barolo bekommen. Denn wie ihr seht, lebe ich noch. Unsere Welt, die polarisiert extrem. Und die ganze Computerwelt hilft uns dabei. Die ganzen Algorithmen helfen uns enorm zu polarisieren. Ich muss nur eingeben, irgendetwas, Impfschäden. Und ich bekomme eine Flut von Informationen. Und in Zukunft jeden Tag noch mehr Informationen über Impfschäden. Und ich denke, die ganze Welt ist voll Impfschäden. Die ganze Welt ist eigentlich ein Impfschaden, denke ich, nach einer Woche. Denn das, was ich suche, bekomme ich bestätigt. Ich merke das. Ab und zu sehe ich schöne Schuhe im Internet und dann klicke ich drauf und ab dieser Minute bekomme ich Schuhwerbung ohne Ende. Und ich denke, bin ich denn nur noch ein Schuh oder was bin ich eigentlich? Weil man sucht, man meint, ich wäre auf der Suche nach Schuhe und sonst nichts. Eine ganz verrückte Welt. Und wir als Christen könnten hier den Unterschied machen. Mal zusammensitzen mit völlig Andersdenkenden und zuhören, versuchen sie zu verstehen, das ist Weisheit. Und das ist ein unglaublich bereichernder, schöner Lebensweg. Auf dich kommt was ganz Neues zu, Moni, wenn ich es richtig verstehe. Und da zuhören, sich darauf einlassen, etwas ganz, ganz Wichtiges. Fünfter Bereich ist Barmherzigkeit. Die Weisheit von oben, sagt Jakobus, ist barmherzig. Sie ist barmherzig. Erbarmen haben, mit jemandem Erbarmen haben, heißt sogar, mit ihm Erbarmen haben, wenn er den Schlamassel, in dem er steckt, selbst verschuldet hat. Habe ich Erbarmen und hilf ihm dabei raus und sage nicht, hätte ich dir gleich sagen können. Das sind Sätze, die Weisheit nicht kennt. Die Weisheit kennt nicht, dass sie sagt, ich habe es dir gesagt, ich habe es ja gewusst. Ich habe es dir gesagt, ich habe doch recht. Das kennt die Weisheit nicht, sondern die Weisheit wird sagen, so und jetzt, wie kommen wir miteinander aus diesem Schlamassel wieder raus? Das ist wirkliche Weisheit. Jesus sagt in den Seligpreisungen, ihr seid gesegnet, wenn ihr in eurem Leben mit euch selber barmherzig seid und Barmherzigkeit im Umgang mit anderen kennt. Gott will nichts mehr als seine Barmherzigkeit über euch ausschütten, damit wir Barmherzigkeit haben und üben. Barmherzigkeit hat auch damit zu tun, dass ich mich noch berühren lasse von der Not anderer. Sechste ist, die Weisheit von oben bewirkt Gutes. Da steckt das Wort Agathos drin, sie bewirkt Gutes, sie ist tüchtig, sie ist ein Freund des Guten. Es gibt ja diesen schönen Satz, was meine Aufmerksamkeit bekommt, wird mehr im Leben. Ein wichtiger Satz, was meine Aufmerksamkeit bekommt, wird mehr. Wenn ich mich auf das Gute meiner Frau konzentriere, da staune ich, wie viele gute Eigenschaften meine Frau hat. Kaum zu glauben. Aber wenn ich mich auf das Schwierige konzentriere, ihr glaubt es nicht, die hat viele schwierige Seiten. Genauso wie ich. Je nachdem, auf was ich schaue, das vermehrt sich und wird mehr. Und wir sind ja Menschen, wir suchen immer das Haar in der Suppe, den Fehler. Und den finden wir irgendwann immer. Biblische Weisheit wird sagen, ertappe einen Menschen, wenn er etwas gut macht und dann sage es ihm. Die vermehrt das Gute im Umgang miteinander. Dann der siebte Begriff, sie ist unparteiisch, vorurteilsfrei. Das sind alles brandaktuelle Eigenschaften, brandaktuell, hochaktuell, die wir praktizieren sollten, unparteiisch, meint, sie bildet keine Koalitionen. Impfgegner suchen Impfgegner, Impfbefürworter suchen Impfbefürworter. Frauenprediger-Gegner suchen Frauenprediger-Gegner, Frauenprediger-Befürworter suchen Frauenprediger-Befürworter. Und man hat den größten Schlamassel in der Gemeinde. Die Weisheit von oben, die ist vorurteilsfrei und bildet keine Koalitionen. Unglaublich. Wenn wir das leben würden in unseren Kirchen, es wäre unglaublich. Wir wären Licht und Salz für diese Welt. Davon bin ich überzeugt. Man würde sagen, hey, geh mal zu denen, wie die mit unterschiedlichen Dingen umgehen. Das kann man von den Christen lernen. Ist ja genial, gigantisch, super gut. Und der letzte Begriff, sie ist, und das ist wichtig in dem Ganzen, ohne Heuchelei. Denn man ist, wenn man das alles leben will, in Gefahr, dass man ein bisschen heuchelt und ein bisschen abschwächelt, damit alles gut klingt. Und genau das darf nicht passieren. Die Weisheit bleibt klar und barmherzig. Klar und barmherzig. Barmherzigkeit geht nicht auf Kosten der Klarheit und Wahrheit, aber sie wird barmherzig rübergebracht. Ohne Heuchelei, sie verstellt sich nicht, um die wahren Beweggründe zu verdecken. Und die rechten zwischenmenschlichen Beziehungen, sagt Jakobus, sind der Boden, auf dem Gerechtigkeit unter den Menschen reifen kann. Wenn wir also um Weisheit beten, der Moni Weisheit mit auf den Weg geben, geben wir ihr dieses Paket mit auf den Weg, damit ihr Leben gelingen kann. Um das bete ich also. Jedes Mal, wenn ihr zusammensitzt und um Weisheit betet, betet ihr um diese Dinge. Genau darum wird gebetet. Im Management Theorien würde man sagen, Prozess vor Inhalt. Nicht der Inhalt ist entscheidend, sondern wie wir einen Weg gehen, ist viel entscheidender als der Inhalt und Recht haben wollen, sondern wie gehen wir Wege, wie gehen wir miteinander um. Zum Schluss, was hat das Ganze mit Jesus noch zu tun? Jesus muss ja irgendwie auch noch vorkommen, das ist wichtig. Was hat das Ganze mit Jesus zu tun? Und es ist unglaublich schön, denn Paulus sagt, aber dann erschien die Freundlichkeit und Menschenliebe Gottes, unseres Retters. Im Vorfeld beschreibt Paulus den Schlamassel, in der die Welt steckt, Streitereien, Auseinandersetzungen, Mord und Totschlag, Diebstahl und all das, was wir kennen. Und dann sagt er, aber dann erschien die Freundlichkeit und Menschenliebe Gottes, unseres Retters. Die erschien, wir sind wieder am Anfang, die Weisheit von oben ist freundlich und gütig. Hallo? Wer diesen Jesus aufnimmt, der wird den Weg dieser Weisheit in seinem Sinne gehen. Kolosserbrief formuliert es Paulus anders. Er sagt, zu erkennen das Geheimnis Gottes, das Christus ist, nämlich in ihm liegen verborgen alle Schätze der Weisheit und der Erkenntnis. All diese Dinge hat Jesus verkörpert. All diese Dinge. Er hat Frieden gestiftet auf einem Weg, der uns sowas von fremd ist, hat er Frieden gestiftet. Er bewirkt Gutes. Er hat eine höhere Gerechtigkeit praktiziert, indem hier Schuld, hier Strafe, er nimmt die Strafe auf sich. Das ist Gnade. Er hat all die Dinge praktiziert, man könnte jetzt jedes einzelne noch einmal durchgehen. Die alte Schöpfung, in der wir leben, die alte Schöpfung, leider auch oft in Gemeinden vorherrscht, die alte Schöpfung lebt durch Stolz und Vergeltung. Das kennen wir, Stolz und Vergeltung. Und jetzt kommt die gute Nachricht, durch Christus gibt es einen neuen Weg, einen Weg der Liebe, der Versöhnung, der Heilung und der Hoffnung. Das ist ein Weg, den niemand vorher so gegangen ist. Vergeltung, Stolz ist das Normale. Aber einen Weg, wie Jesus ihn geht, ist noch niemand vorher gegangen. Denn Jesus war Opfer, er wurde getötet, er wurde auferweckt, er wurde Herr aller Herren. Und jetzt kommt das Geniale, er schafft keine neuen Opfer. Er schlägt nicht zurück, das wäre das Normale. Wir werden das im Ukraine-Konflikt, könnte man das erleben, wenn sich das Blatt wendet und die Ukraine die Oberhand bekommt. Die werden nicht hergehen wie Jesus und sagen, jetzt ist Friede, wir ziehen uns zurück. Jetzt kommt die Rolle der Vergeltung und die Welle der Vergeltung. Das ist das Normale, das war im arabischen Frühling so, ist immer so. Jesus geht einen ganz anderen Weg. Er, das Opfer, wird zum Herrn aller Herren und er schafft keine neue Opfer, weil er den Weg der Weisheit geht. Unglaublich. Und dazu sind wir berufen, als Gemeinde diesen Weg zu leben. Als Zeichen in dieser Welt, die eben genau das Gegenteil von dem praktiziert. Dazu bist du berufen an deiner neuen Arbeitsstelle, Moni. Und es ist eine schöne Aufgabe, eine Herkulesaufgabe, aber im Aufblick auf Jesus, in der Kraft des Geistes, eine wunderschöne Aufgabe. Und ich glaube, die Mächte und Gewalten, die würden an der Gemeinde verzweifeln, wenn das praktiziert werden würde. Verkörpert die Menschenfreundlichkeit Gottes. Ein letztes Bild, ich bemühe jetzt halt noch Mahatma Gandhi. Ich bin ihm begegnet, aber nur als Statue, nicht in echt. Und was Mahatma Gandhi hier sagt, verzeiht mir, wenn ich den bemühe, finde ich so treffend, wenn er sagt, my life is my message. Mein Leben ist meine Botschaft. Das hier sollten wir verkörpern. Das wäre unsere Botschaft, unser Leben. Zum Schluss eine Seligpreisung noch. Ihr seid in dieser Welt, sagt Jesus, moderne Übersetzung, ihr seid in dieser Welt so etwas wie Salz. Ihr seid etwas so wie Salz, durch das die Menschen wieder Geschmack an Gott finden. Denn in Christus ist diese Weisheit verkörpert worden. Ihr seid so etwas wie Salz, durch das die Menschen wieder Geschmack an Gott finden sollen. Ihr seid hier, um Licht zu sein, um die Farben Gottes in dieser Welt hervorzubringen. Das ist unsere Aufgabe. Und wer diese Weisheit lebt, der wird Menschen neugierig machen auf Gott und die Farben Gottes in dieser Welt hervorbringen. Christian Schwarz sagt ja, die Farben der Christen sind Mausgrau, Betongrau und Asphaltgrau. Wer so lebt, der wird farbenprächtig leben, mit allerlei Farben. Und dessen Leben wird farbig sein und anziehend sein. Das wünsche ich dir, Moni, von ganzem Herzen. Lass dich drauf ein. Ich wünsche das der Gemeinde für den neuen Weg, den Weg, den ihr weitergeht, wenn die Moni weg ist, dass diese Dinge, diese Eigenschaften mehr und mehr prägen werden, dann wird das ein unglaublich inspirierender Weg, davon bin ich überzeugt. Amen. Ich soll noch beten. Also ich bete jetzt um das, was Jakobus gesagt hat, zwar ein Satz und dann ist es gut, okay. Also nicht, dass ihr erschreckt, wenn keine Nachpredigt kommt. Lieber Vater, danke für deine unglaublich inspirierende Weisheit, die Jesus vorgelebt hat und die wir bitten sollen. Und ich bitte jetzt einfach ganz speziell auch für die Moni um diese Weisheit. Schenk sie ihr, lass sie durch sie zur Entfaltung kommen, dort wo sie sein wird. Und ich bitte auch, Herr, für die Gemeinde hier, für diese schöne Gemeinde, dass sie diese Weisheit mehr und mehr verkörpert und lebt und Freude daran findet. Schenk du deinen Heiligen Geist, der dazu befähigt. Der Herr segne euch reich mit dieser Weisheit. Amen.